Schön, euch alle hier zu sehen. Soweit ich euch noch nicht begrüßt habe, wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, passt mal auf. Ihr habt doch alle Beine, ne? Beine und Füße. Alle hier, die versammelt sind, haben Beine und Füße, ja? Ja, sicher? Okay, dann lasst uns noch mal kurz aufstehen. Okay. So, alle sind aufgestanden. Dann können wir jetzt mal wieder hinsetzen. Jetzt ahnt schon etwas. Ja, jetzt ahnt schon etwas. Warum seid ihr gerade aufgestanden? Weil ich das gesagt habe. Also wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, wärt ihr nicht aufgestanden, oder?
Richtig.
Richtig, okay. Aber es ist doch richtig, dass ihr Beine und Füße habt, okay?
Ja.
Die hattet ihr ja auch, als ihr gesessen habt, oder?
Ja.
Okay, aber ihr habt sie eigentlich nicht so richtig benutzt. Die hängen da so ein bisschen irgendwie nutzlos rum, ne?
So.
Als ihr gestanden habt, habt ihr sie gebraucht, ne? Okay, gut. Irgendwie kam mir die Idee, das so zu machen hier mal, um, ja, weil, Geschwister, es gibt etwas, wo man manchmal dran verzweifeln kann als Christ. Wenn man das Wort Gottes liest, das Neue Testament, dann wird uns gelehrt, gerade wenn du die Paulusbriefe liest, na, du liest irgendwie Römerbrief und dann liest du, ja, die Gebote und das Gesetz und wo Gott gesagt hat, tu das und lass das bleiben und so. Und wir kriegen es überhaupt nicht hin. Da ist so eine große Macht in uns, die sozusagen uns davon abhält, das zu tun, was Gott uns gebietet. Das ist die Macht der Sünde. Und wenn du dann weiterliest, wird uns natürlich das Evangelium gebracht, wird uns aufgezeigt, wie diese Macht der Sünde überwunden wurde. Dass Jesus gekommen ist und alle unsere Sünde auf sich genommen hat, ja, unsere Rebellion auf sich gezogen hat. All das, was das mit sich bringt, all dieser Widerstand, er hat das auf sich genommen. Und er ist aber der gehorsame Sohn, der das getan hat, wozu der Vater ihn gesandt hat, der in allem Gott gefolgt ist, der ja das Bild des lebendigen Gottes, wie uns Paulus im Kolosserbrief sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist die Erfüllung dessen, wozu Gott den Menschen eigentlich bestimmt hat. Am Anfang, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und dann ist er gefallen und hat Gottes Herrlichkeit nicht mehr wiedergespiegelt. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr auf uns, aufgrund unseres Ungehorsams. Und das ist sichtbar in unserer Unfähigkeit, das Gute, was wir erkannt haben, zu tun. Und dann ist es eben nicht so, wie wir jetzt eben, sondern dann hast du jemanden da sitzen, der sitzt im Rollstuhl und ich sage, lasst uns mal alle aufstehen. Und der steht nicht auf, der ist gelähmt. Seine Füße, seine Beine. Sie gehorchen seinem Willen nicht, so wie Paulus das sagt. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Bin unfähig, das Gute zu tun. Bin lahmgelegt. Und Jesus hat genau das mit dem Gelähmten getan, der zu ihm gebracht wurde. Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das war das Zentrum, das war das Entscheidende in dem Leben dieses Mannes. Dass seine Sünde hat ihm lahmgelegt. Seine Sünde hat ihn unfähig gemacht, zu gehorchen. Und in dem Moment, wo die Sünde hinweggenommen war von seinem Leben, war er auch fähig, etwas zu tun, was er eigentlich nicht hätte tun können. Nämlich aufzustehen, seine Matte zu nehmen und nach Hause zu gehen. Und ihr alle, ihr habt funktionierende Beine, die Nervenbahnen sind alle freigeschaltet. Na? Und was ist passiert? Ich hier vorne, ja, ihr vertraut mir alle, ja, als eurem Pastor. Die Schäfchen machen, was der Pastor sagt. Ne? Und ja, ist schön, wenn es so ist. Ne? Ich sage ein Wort und ihr reagiert, ihr tut es. Und das ist dieses Geheimnis der neutestamentlichen Gebote, der Paraklese, wie es hier heißt. Paraklese, das Wort Parakaleo heißt das, ist eigentlich das Wort zusprechen. Es wird auch mit trösten, ermahnen übersetzt. Und das findest du in vieler der Briefe, nicht nur bei Paulus, sondern auch bei Petrus oder bei anderen Briefen, dass am Ende der Briefe eine ganze Reihe von Aufforderungen, Imperative, ne, Befehlsformen, Gebote, mach das, so werden da gesagt. Aber es sind nicht Gebote in dem Sinne des Alten Testaments, Gebote, die uns eigentlich nur an den Punkt führen, wo wir sagen, wir können es nicht, Herr. Es geht nicht. Dafür hat Gott uns diese Gebote, die hier jetzt stehen im Kolosserbrief, dafür hat Gott uns diese Gebote nicht gegeben, dass wir davor stehen und sagen, Herr, wir können es nicht tun. Wir sind Sünder, wir sind Versager, wir können es nicht. Sondern Gott hat uns diese Gebote gegeben, in dem Sinne, wie ich euch gerade ermutigt habe, wie ich zugesprochen habe, wie ich eine Aufforderung an euch gegeben habe. Und durch diese Aufforderung habt ihr das getan, was ich gesagt habe. Ohne diese Aufforderung hättet ihr es nicht getan. Und ohne dass eure Beine funktionstüchtig sind, hättet ihr es natürlich auch nicht tun können. Und so ist Gott derjenige, der das Wollen und Vollbringen schenkt. Versteht ihr das? Er ist der, der das Wollen und Vollbringen schenkt und dennoch ist es richtig, dass er uns auffordert. Du musst was tun. Und wir sagen immer, ich kann das doch gar nicht tun, das muss Gott machen. Ja, das stimmt, Gott macht das alles. Er befähigt mich, er gibt mir die Kraft, er rüstet mich aus, diese Dinge zu tun. Und dennoch muss ich aktiv werden. Er spricht und ich werde aktiv. Ich gebrauche die Kraft, die er mir gegeben hat, ich setze sie ein. Ich lasse mich leiten von seinem Aufruf in die richtige Richtung, das zu tun, was er sagt. Sein Wille. Und das ist, denke ich, das Entscheidende. Warum verpassen wir das oft? Warum ist es eben nicht so, dass wir, wenn wir das jetzt lesen, werden wir feststellen, ja, es ist nicht immer so, dass wir danach leben, danach handeln. Es scheint noch nicht vollständig da zu sein, das, was wir hier lesen. Und ich glaube, das liegt ein Stück weit daran am Hören, so wie Jesus es beschreibt. Das Wort bringt da Frucht, wo es auf guten Boden fällt. Wenn ich jetzt, auf den Kröpke gehe, da lungern so ein paar Punks rum und ich sage zu denen, steht mal auf, was machen die? Nix. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht aufstehen können, ihre Beine funktionieren, aber sie wollen nicht. Sie haben keine Beziehung zu mir. Sie vertrauen mir nicht, sie nehmen mich nicht an, als denjenigen, der ihnen diese Aufforderung geben kann. Sie sind nicht bereit, mir nachzufolgen. Vielleicht hören sie gar nicht hin. Vielleicht sind sie gerade dabei und unterhalten sich laut und ich sage, steht mal auf. Sie haben es gar nicht akustisch gehört. Und das ist das, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Auch mit diesen Aufforderungen. Lese ich einfach nur drüber hinweg? Oder nehme ich es an und denke darüber nach, nehme es mit, nehme es in meinen Tag mit hinein? Praktiziere ich das? Reagiere ich auf die Paraklese, auf die Tröstung, die Ermahnung des Herrn? Also wenn wir jetzt hier weitergehen, dann ist es etwas, wo wir sagen müssen, ja, lass uns da nicht einfach nur theoretisieren, sondern lass uns das als Zuspruch, als Aufforderung Gottes an uns nehmen. Aufforderung unseres Herrn an uns persönlich. Und wenn wir jetzt hier weitergehen in Kolosser 3, dann werden wir feststellen, okay, dieses ganze Zusprechen, dieses Auffordern, was macht Gott? Er lehrt uns. Es geht um Heiligung, okay? Es geht um Heiligung. Es geht darum, dass unser Leben erneuert, verändert wird. Dass wir ein anderes Leben führen, ein neues Leben führen. Paulus stellt das am Anfang Kapitel 3 sehr krass gegenüber. Da ist etwas, was lebt, etwas Neues. Na, mit Christus sind wir auferstanden. Ein neuer Mensch, sagt er später. Und da ist ein alter Mensch, der gestorben ist. Und dann sagt er, das ist so, ihr habt neues Leben empfangen, der alte Mensch ist gestorben mit Christus, jetzt sollt ihr aber auch aktiv es ausüben. Und dafür gilt es auch, eine Exekution durchzuführen, zu töten, was noch an Altem vorhanden ist. Und Paulus benutzt Bilder, er benutzt das Bild vom neuen Leben und vom Töten, vom Sterben. Er benutzt das Bild vom Anziehen und Ausziehen. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, es ist, vielleicht kann man das erklären damit, ich weiß nicht, kaum einer von euch wird schon Gesangsunterricht gehabt haben, aber ich glaube, ich weiß nicht, Josi hat vielleicht Gesangsunterricht gehabt, oder wer hat Gesangsunterricht gehabt hier? Ja, im Studium. Was? Ja, okay, ja, früher, ja, also früher bestand Musikunterricht hauptsächlich darunter, dass ein Lehrer die Schüler zum Singen angeleitet hat, ist so, tatsächlich, aber so ein paar haben auch Gesangsunterricht gehabt. Und das mit dem Singen lernen ist eine schwierige Angelegenheit, weil bei einem Instrument, da kannst du zeigen, okay, das Instrument musst du so halten oder so. Du kannst es vormachen, du kannst so ein bisschen an der Hand, ne, wenn du Gitarre lernst, so ein bisschen rumfummeln und sagen, nee, mehr so oder mehr so. Ne, und so, da musst du die Finger hinsetzen und so weiter. Du musst die mehr gerade aufsetzen, die Finger, und nicht so krumm oder so. Ne, kannst du relativ gut erklären, kannst du zeigen und so weiter. Aber wenn es um die Stimme geht, die ist da drin. Die Stimmbänder, du kannst es nicht zeigen. Beim Singen ist man ganz viel auf Bilder, Vergleiche angewiesen, um das zu vermitteln. Du musst demjenigen sozusagen ein Bild geben oder eine Vorstellung erwecken in ihm, die ihn so einstellt, dass seine Stimme gut funktioniert. Und manchmal, wie gesagt, musst du es erstmal über diese Bilder und durch dieses Bild, dass der Schüler das Bild verinnerlicht, dass er sich darauf einstellt, stellt sich in seinem Körper die Dinge so ein, dass seine Stimme gut funktioniert, dass es gut läuft. Und so ist das hier auch mit dem Wort Gottes. Gott will unser Herz erneuern. Er reinigt unser Herz durch sein Wort. Und er macht jetzt sozusagen weiter. Er spricht in Bildern um unsere, weil es um etwas Geistliches geht. Es geht hier nicht zuerst um Verhaltenstherapie. Weißt du, die Welt versucht, Menschen, die ein negatives Verhalten haben, durch äußere Verhaltenstherapie irgendwie wieder sozusagen umzupolen, dass sie ein neues Verhalten einüben. So funktioniert es aber im Reich Gottes nicht. Der Geist Gottes arbeitet anders. Er arbeitet von innen heraus nach außen. Das Herz muss gereinigt werden. Entschuldigt bitte. Irgendwas in der Stimme. Das Herz muss von innen gereinigt werden. Wenn du das nur von außen machst, dann kannst du eine äußerliche Veränderung herstellen. Aber das Grundproblem ist nicht beseitigt, nämlich das Problem der Sünde. Zuallererst muss das Problem gelöst werden. Nämlich, dass ich ein Rebell gegen Gott bin. Dass ich mich von Gott abgewandt habe. Dass ich mich von Gott abgewendet habe, von dem, der mein Schöpfer, mein Erlöser und mein Herr ist. Und meine, ich krieg's alleine hin. Meine, ich mache es meinen Weg, na, so wie ich es will. Ist mir egal, wie du es machst. Ich suche mir was anderes. Das Problem muss erstmal gelöst werden. Und wenn ich zurück zu Gott gekommen bin und er neues Leben in mir geschaffen hat, danke, Stefan. Wenn er neues Leben in mir geschaffen hat, dann ist eben nicht alles automatisch gleich verändert. Ja, oft ist es so, dass manchmal auch beim Singen ist es so, dass manchmal einfach durch eine bestimmte Übung oder durch eine bestimmte Sache plötzlich der Knoten platzt und da eine viel größere Freiheit entsteht für die Stimme. Und plötzlich merkt man, wow, das funktioniert so. Ne? Aber manchmal ist es auch ein langwieriger Prozess, weil alles so verkrampft und verknotet ist sozusagen, bis du es so richtig frei bekommst, die Stimme so richtig frei bekommst. Und so ist es auch ja, mit Geschwistern sehr unterschiedlich. Manchmal schenkt Gott so, durch seinen Geist ein Erlebnis, dass plötzlich ein Leben von um 180 Grad gewendet wird und plötzlich alles anders ist. Es ist alles plötzlich glasklar. Und ja, manchmal hat es auch mit unserer Radikalität und unserer Entscheidung für Jesus zu tun. Manchmal ist es auch an uns, wie sehr ich mich meinem neuen Herrn, dem einzig wahren Herrn, wirklich voll und ganz ausliefere. Manchmal liegt es daran, dass mein Leben immer noch so, dass ich immer noch so hinke, dass ich immer noch, weil ich nie eine hundertprozentig klare Entscheidung für Jesus getroffen habe. Weil ich zwar gesagt habe, ja, Herr, es ist schön, dass du mir vergeben hast, klasse, nehme ich an, dein Gnadengeschenk, ja. Aber ja, dir nachfolgen, ja, mal gucken. Ne? Mich wirklich 100% auszuliefern und sagen, ja, du bist der Herr meines Lebens. Du bist meine Sonne, ich kreise um dich. Ich bin dein Geschöpf, ich bin dein Kind, ich folge dir nach. Du bist mein Lehrer, du bist mein Vater. Ich respektiere, ich achte dich, ich ehre dich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber manchmal kannst du dann auch sehr konkrete Dinge benennen. Manchmal geht es einfach nur um etwas ganz Konkretes. Hier singst du zu laut. Okay, das ist eine relativ klare, wenig bildhafte, das ist schon eine sehr direkte Aufforderung. Ne? Sing ein bisschen leiser. Ne? Und so ist auch diese Paraklese. Es gibt am Anfang sehr allgemein gehaltene, sehr bildhafte Aussagen, auch teilweise vielleicht ein bisschen abstrakt. Manchmal findest du das abstrakt, was du da liest. Okay, das hört sich jetzt an, das ist eine klare Aufforderung, aber es ist irgendwie sehr abstrakt. Und das erschließt sich dir vielleicht nicht sofort. Du musst es geistlich betrachten und dich geistlich darin hinein vertiefen. Und dann fängt es an. Dann fängst du an, plötzlich zu merken, okay, wie das Wort Wirkung zeigt in dir. Wie du plötzlich merkst, ja, also das meint Gott damit. Und du kannst es dir vorstellen. Und dann in deiner Vorstellung vollziehst du das. Du entscheidest dich dazu, diese Aufforderung nachzugehen im Geiste. Und plötzlich merkst du, wie es in dir auch etwas freisetzt, was dann ganz praktisch wird. Und dann kommt zum Ende des Kapitels, wird es sehr praktisch dann. Da kommen dann solche Aussagen wie, na, du singst zu laut, sing etwas leiser. Na. Höre auf deinen Bruder, deine Schwester, die singen auch mit. Na. Okay, also Kapitel 3, wir haben es angefangen. Und es ist ein Mix immer wieder von dem, was Gott uns zeigt, was wir schon sind, was wir schon haben. Gott hat uns reich beschenkt in Christus. Wir haben die Fülle in ihm. Das, was Paulus und Timotheus machen, ist nicht nur sagen, du musst das machen, das musst du lassen, sondern er sagt uns, hier, das ist das, was Christus dir gegeben hat. Das ist das, was er für dich erkämpft hat. Das ist das, was du schon geschenkt bekommen hast. Du bist schon gestorben, dein alter Mensch. Das ist schon tot mit Christus. Ja, du hast schon neues Leben. Du hast die Kraft Gottes. Christus lebt in dir. Das hast du schon. Das ist wie ein Anfeuern. Einem Menschen nicht nur zu sagen, so, du musst schneller laufen, sondern, ey, du hast ganz viel trainiert. Du hast die Kraft in dir. Los. Das ist, wisst ihr, ne? Das sind die verschiedenen Seiten. Und Gott arbeitet so mit uns. Er sagt, du hast schon ganz viel empfangen in Christus. Besinne dich darauf, auf das, was du in Christus empfangen hast. Und dann lebe danach, wandle darin, handle danach. Okay, ich fange nochmal an in Vers 1, Kapitel 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ja, der mächtige Herr, er sitzt oben und er soll der Herr meines Lebens sein. Von ihm will ich Order empfangen. Von ihm will ich mich bestimmen lassen. Auf ihn will ich hören und seine Aufforderung, ich will ihnen folgen. Ja, so wie ihr vorhin hier gesessen habt, ne? Und gehört habt, dass ich gesagt habe, steht mal auf. So will ich ihm folgen, wenn er was sagt. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, richtet euer Denken darauf. Euer Herz soll darauf gerichtet sein. Aber auch euer Denken soll von Christus bestimmt sein. Nicht von dem, was die Nachrichten sagen, nicht von dem, was die Lehrer in der Schule sagen, auch wenn sie manchmal gute Sachen zu sagen haben oder von den Professoren in der Hochschule oder von den Ausbildern. Ja, du kannst von denen eine ganze Menge lernen, aber bestimmt werden soll mein Denken von Christus. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das ist doch auch so schön, dass Gott uns zeigt, hey, das ist das Ziel, was ich vorhabe mit dir. Und dieses Ziel werden wir erreichen. Ihr werdet in Herrlichkeit offenbart werden als Kinder Gottes. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Sehr radikale Ausdrucksweise. Wie gesagt, ich glaube, dass es Gott bewusst so macht. Jesus hat es auch bewusst so gemacht, damit wir radikal sind mit diesen Dingen, die Teil unseres alten Lebens sind. Es sind unsere Glieder, es sind die irdischen Glieder. Es ist, dass unsere Arme und Beine sozusagen unseres irdischen Lebens, womit wir unsere Handlungen ausgeführt haben. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ich finde es interessant, das Wort kommen hier ist im Präsens. Das heißt, es bedeutet, das ist nicht etwas, was in der Zukunft erst kommt, sondern es ist jetzt schon da. Das sagt uns auch Paulus in Römer 1. Der Zorn Gottes ist über die Menschheit gekommen, die sich von Gott abgewandt hat. Woran kannst du das erkennen? Dass Menschen, die ohne Gott leben, sich tiefer und tiefer in die Sünde hinein verstricken. Dass sie Dinge tun, die ganz offensichtlich selbstzerstörerisch sind und sie kommen nicht raus. Das ist der Zorn Gottes, dass Menschen sich selbst nicht lösen können von der Sünde, in der sie leben. Und es spricht natürlich aber auch über den Zorn Gottes, der kommen wird über die Menschheit. Über die Söhne des Ungehorsams. Und das ist hier das Wort, das Stichwort. Ungehorsam. Unfähig, Gott zu gehorchen. Wie ist es mit deiner Fähigkeit zu gehorchen, dich unterzuordnen? Wie gesagt, vorhin hat das wunderbar funktioniert hier, ne? Aber es war auch nicht besonders schwierig. Erst da, wo es schwierig wird. Mal sehen, wer es dann macht. Ne? Wer so ein Herz hat, der sagt, so, nee, jetzt zeige ich es dir, jetzt bleibe ich sitzen. Jens würde sitzen bleiben jetzt. Ungehorsam. Der Gehorsam gegenüber Gott ist Vertrauen, Geschwister. Wir können Gott gehorsam sein, weil wir ihm vertrauen, weil wir wissen, dass es das Beste ist, was er uns sagt. Weil es der größte Segen ist für unser Leben. Und wer will denn nicht den größten Segen haben? Ich meine, wer ist so bekloppt? Was weiß ich, wenn da irgendwie eine ganze Tafel Schokolade liegt und da auf der anderen Seite liegt so ein kleines Stückchen und du sagst, hier, wähle, was willst du nehmen? Na? Ich sage, okay, ich nehme die große Schokolade. Klar, ich habe nicht so viel Hunger, na, ich will, aber ich kann dann später noch. Na? Also ich muss das ja nicht alles auf einmal essen. Na? Dann kann ich schön genießen, die ganze Tafel. Na? Letztendlich wäre das falsche Bescheidenheit, wenn ich mir das nur nehme, das kleinere Stück. Gott will mir den großen Segen geben und den gibt er mir, wenn ich ihm vertraue. Gehorsam ist eine Sache des Vertrauens. Gehorsam ist natürlich aber auch eine Sache der Liebe, klar. Habe ich eine Liebesbeziehung zu Gott? Liegt er mir am Herzen, möchte ich ihm Wohlgefallen, eine Freude machen. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Jetzt wird es nochmal, wie gesagt, wir haben hier Ausdrücke, die sehr, die vielleicht ein bisschen abstrakt klingen, aber ich denke, es wird immer konkreter. Zorn, okay, das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Wut, das Wort Thymos ist schon ein bisschen konkreter, da geht es um das Aufwallen des Zornes, um Jähzorn. Dann geht es um Bosheit, tatsächlich Freude am Bösen zu haben. Böses zu tun und daran Freude zu haben. Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Paulus und Timotheus unterteilen hier, sie sagen einerseits tötet, Unreinheit, Unzucht, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht. Jetzt geht es darum, auch etwas abzulegen. Wie ein Kleid, was ich ablege. Das ist die alte Natur. Paulus sagt, den alten Menschen mit seinen Handlungen ausziehen. Es ist doch so schön, ne, wenn der Tag dann endlich vorbei ist mit seiner ganzen Mühsal. Ja, ich meine, manchmal hat man ja auch schöne Tage, ne, da möchte man am liebsten nicht ins Bett gehen, aber ich erlebe das so, ne, viele Tage, viel Arbeit. Ne, und am Ende des Tages, wenn man dann im Schlafzimmer ist, na, vielleicht hast du ja auch schon die Zähne geputzt, na, und dann endlich die ollen, stinkenden Klamotten. Vielleicht hast du dich noch irgendwie eingesaut den Tag über. Na. Was weiß ich, als wir in Rumänien waren, na, die stinkigen, schwitzigen, dreckigen Klamotten, die da, na, oh, dann endlich mal ausziehen am Ende des Tages. Na. Oh. Die waren schon so verkrustet irgendwie. Und dann so diese Salzringe, ne, auf dem T-Shirt. Vom Schweiß. Das war nur bei mir. Ja, ich habe am meisten geschwitzt. Das dann ausziehen, ne, und sich, ja, und dann duschen. Na, schöne Dusche. Ne. Dusche war gut. Ne. War gut. Und dann, na, frische Klamotten anziehen. Wunderbar. Ne. Und dann vielleicht mit den frischen Klamotten, frischer Schlafanzug, frische Bettwäsche und dann sich in so eine frische Bettwäsche reinlegen ins Bett. So schön. Zieht das aus, diese dreckigen, ekligen, stinkenden Klamotten. Eingesaut. Zieht das aus, das ist nämlich eklig. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Es verunreinigt dich. Wenn du damit rumläufst, mit diesen Klamotten, dann mag keiner dir nahen. Du stinkst. Du siehst nicht gut aus. Menschen wenden sich von dir ab. Wenn du in ihre Nähe kommst, treten sie ein paar Schritte zurück. Na, wir kennen das von über die vielen Jahre, wo wir hier die Obdachlosenarbeit hatten. Ne? Das ist erstmal eine Überwindung. Gott muss uns erstmal helfen, uns diesen ja nicht gut riechenden Menschen zuzuwenden. Mit ihnen an einem Tisch zu sitzen, mit ihnen zu essen, mit ihnen zu reden. Das ist erstmal natürlich, ganz natürlicherweise, echt eine Überwindung. Jesus sagt, leg es ab, leg es ab. Du kannst das ablegen. Du hast bereits, und das steht hier, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Es ist schon geschehen. Du hast diesen alten Menschen schon abgelegt. Du hast die alte Haut schon abgestreift. Du hast dich schon gehäutet. Du hast die alte Haut schon abgestreift. Und eine neue Haut ist gewachsen. Jetzt leg auch noch die stinkenden Klamotten ab. Und da wird es dann, wie gesagt, da wird es dann schwierig, ne? wenn es um Zorn geht, um Jähzorn. So manch einer hat damit zu kämpfen und hat Schwierigkeiten damit, sich im Griff zu haben, wenn die Dinge anders laufen, wie man es nicht will. Wenn Dinge passieren, die einen unter Druck setzen und einen stressen. Und dann fängt es an zu kochen. Und das ist eigentlich der Hintergrund des Wortes Zorn, ist eigentlich dieses Wallen, dieses Aufwallen. Und Thymos, Wut, ist dann das Überkochen. Wie kriege ich das in den Griff? Wie werde ich frei davon? Paulus sagt, und das hört sich so einfach an, leg es ab. Leg es ab. Es gehört nicht mehr zu dir. Das sind deine alten dreckigen Klamotten, die darfst du ablegen. Jetzt sagst du, wie mache ich das? Da stehst du wie ich in der Gesangsstunde und die Lehrerin sagt, mach mal das und das. Und ich sage, wie? Ich verstehe das nicht. Wie soll ich das machen? Probier es aus. Probier es aus. Lass dich leiten von diesem Wort. Nimm es und zweifle es nicht an. Sag nicht, das geht nicht, Gott. Gott, das geht nicht. Sondern nimm das Wort und sag, Herr, du sagst mir, ich soll das ablegen. Du sagst mir, dass gehört zum Allmenschen, der ist bereits ausgezogen. Okay, ich will das ablegen, ich will es bewusst ablegen. Und das ist es. Hier geht es tatsächlich um eine bewusste Aufforderung. Hier geht es um einen Logos. Es geht darum, meinetwegen auch um einen Rema. Es geht darum, dass Gott sagt zu dir, leg es ab. Dann sollst du nicht da stehen und sagen, ich kann nicht. Oder wie geht das? Oder da sollst du einfach handeln. Da sollst du dich entscheiden. Herr, ich lege das jetzt ab. Ich lege es ab. Das müssen wir im Gebet tun. Das ist eine geistliche Aufforderung hier. Ich will den Zorn und die Wut ablegen. Warum? Weil ich mit Zorn und Wut nur Zerstörung anrichte. Ich mache alles kaputt. Was ist denn der Zorn? Und die Wut, die übersprudelt, explodiert. Was ist es? Es ist das Leid, oder es kommt daraus, dass die Welt nicht so funktioniert, wie ich es will. Ich bin nicht der Herr der Situation. Und ich versuche mit Gewalt der Situation Herr zu werden. Ich fange an zu schreien. Ich fange an, um mich zu schlagen. Ich fange an, Dinge zu werfen. Warum? Weil ich die Dinge nicht mehr im Griff habe und ich will versuchen, sie in den Griff zu kriegen. Und ich kann mir nicht anders helfen, als dadurch, dass ich laut werde, dass ich Gewalt anwende, dass ich Kraft einsetze, so viel ich nur kann. Aber Christus sagt, ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Du kannst das ablegen. Du kannst zurücktreten. Du kannst ruhig bleiben. Du kannst ruhig bleiben. Ich habe alles im Griff. Leg das ab. Auch Lästerung, schändliches Reden, Bosheit. Mein Mund zügeln, meine Zunge zügeln. Den Mund halten. Weil ich meine, dass ich was zu sagen habe. Weil ich meine, dass ich gute Ideen habe. Weil ich meine, ich könnte mit meinen Worten noch, ja, dieser Welt etwas Gutes tun. Es gibt ein Wort, das ist gut. Und das ist hilfreich und auferbauend und stärkend. Und dazu sagt Paulus später, ne, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch. Das Wort ist gut. Aber das, was aus meinem Mund rauskommt, unabhängig von Christus, der alte Mensch, was aus diesem alten Menschen an blödem Quatsch rauskommt, das ist keine Auferbauung, das ist keine Stärkung, das ist keine Ermutigung. Das hilft nichts. Und ich muss das akzeptieren. Ich muss das von Christus annehmen. Ja, dein Wort ist gut. Dein Wort ist gut. Und ich will lernen, dein Wort auf meinen Lippen zu haben. Dein Wort zuallererst in meinem Herzen und dann auf meinen Lippen. Das will ich weitergeben. Ich will dieses alte Leben ohne dich losgelöst werden. Ich will es ablegen, weil du sagst, ich soll es ablegen. Belügt einander nicht. Und das ist so eine zentrale Aufforderung. Belügt einander nicht. Macht euch gegenseitig nichts vor. Das ist eine zentrale Aufforderung, die Jesus an seine Jünger gegeben hat, die Jesus den Pharisäern vorgehalten hat. Hört auf mit eurer Heuchelei. Redet nicht etwas anderes als das, was ihr tut. Das ist eigentlich so einfach, oder? Das ist doch eigentlich so einfach. Und in Christus haben wir das. Christus ist eine ganze Person. Der besteht nicht aus einer inneren Person und einem Image. So bestehen wir, so sehen wir doch aus, oder? Meistens haben wir ja auch mehrere Images. Wir spielen mehrere Rollen, je nachdem, in welchem Zusammenhang wir uns bewegen, Situation wir gerade sind. Na? Ob wir mit den Freunden zusammen sind, ob wir in der Familie sind, na? Oder in der Gemeinde, oder auf der Straße, in der Nachbarschaft oder in der Kneipe. Na? Überall sind wir anders. Wir spielen unsere Rollen, wir haben unsere Images. Jesus ist eine ganze Person. Er ist echt. Er ist das Bild des lebendigen Gottes. Er ist wahr. Er ist nicht hohl. Und du bist mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Dein altes Leben, wo du dieses Leben, wo du deine verschiedenen Rollen spielst, das hast, ja, manch einer perfektioniert das. Manch einer führt ein Doppel- oder Trippel- oder sonst wie viel Leben. Ganz bewusst. Belügt einander nicht. Lebt in der Wahrheit. Lebt im Licht. Wie Gott das Licht ist. Das ist eine zentrale Aussage. Warum? Weil nur durch Vertrauen kannst du wirklich lieben. Nur wenn wahres Vertrauen da ist, kannst du auch lieben. Kannst du Liebe empfangen und Liebe geben. Also belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Der neue ist der Mensch, der wahrhaftig ist, der im Licht lebt, der sein Versagen und seine Fehler nicht mehr verstecken braucht, weil Christus doch für uns gestorben ist. Wir leben in der Gnade Gottes und in der Fähigkeit, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Und das ist es, der alte Mensch, den haben wir ausgezogen, der sich immer selbst rechtfertigt, der immer versucht, eine Entschuldigung zu finden, der dem anderen immer vormacht, dass er gut ist. Ich danke Jesus, dass ich einen neuen Menschen angezogen habe in ihm, dass ich nicht mehr dieser alte Mensch sein muss, dass ich diese alten Kleider ablegen durfte und dass ich es jetzt auch tun darf, diesen alten Kleider ausziehen und niemandem mehr was vormachen muss. Ich bin Versager. Ich krieg's nicht hin. Ich mache Fehler. Ich gehe über Menschen hinweg. Ich habe zu wenig Achtung und Respekt vor Leuten. Ich vergesse Dinge, vergesse Menschen, die wichtig sind. Ich darf doch nicht Menschen vergessen. Mit ihren Anliegen, mit ihren, ja, auch dem, was ich ihnen schulde, an Respekt, an Liebe, an Achtung, an Wertschätzung. Aber ich tue es. Ich bin schwach. Krieg's nicht hin. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht mehr das verstecken muss. Ich bin Gott dankbar, dass ich damit im Licht leben darf. Und ja, manchmal ist das schwer, weil dann kriegst du auch mal eine Breitseite und dann musst du damit leben. Weil es ist, ja, weil man sie zurechtkriegt, die Breitseite. Aber es ist gut, dass wir dann einander vergeben können, wie das später dann heißt. Wir können in der Liebe Gottes, so wie uns vergeben ist, können wir einander vergeben. Und dann ist alles, ja, dann ist es alles unter dem Blut Christi, es ist weg und es belastet uns nicht mehr. Und das ist so einfach. Ich habe gestern so gerödelt, weil ich so versagt habe und dann in eine Gegenüberstellung gekommen bin und dann das erstmal schwer auf meinem Herzen lastete. Ich habe mich gefühlt wie der Oberversager. Und gleichzeitig kennt ihr das ja auch, ne? Wenn man in so einer Situation, du fängst dann ja auch wieder, es fängt dann in deinem Herzen an, auch zu rebellieren dagegen. Du willst das eigentlich nicht. Nein, es ist doch anders. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und der andere hat eigentlich, der liegt nicht richtig und so weiter, ne? Und dieses ganze Argumentieren und oh, es ist so, es macht einen so fertig, oder? Und wie gut ist es, dass ich das nicht in mir vergraben muss, sondern dass ich das, was weiß ich, dass ich mit Schwester zusammen sprechen kann, dass wir zusammen beten können, dass ich mit dem Bruder zusammen beten kann, dass ich, ja, und dass dann ein Wort kommt, wo ich sagen kann, ja, Gott, ich entscheide mich zu glauben und zu vertrauen und plötzlich ist alles weg. Plötzlich ist die ganze Last weg, der ganze Nerv, ganze Anspannung ist plötzlich weg. Abgelegt. Wie abgelegt. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Schwieriger Satzbau hier. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Das ist etwas, was geschehen ist bereits, geistlich. Und jetzt wird etwas gesagt, was fortwährend passiert. Er wird fortwährend erneuert. Das ist etwas, was nicht abgeschlossen ist. Dieser neue Mensch wird immer wieder erneuert. Das kannst du dir vorstellen, unsere Haut. Ne? Unsere Haut, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis unsere Hautzellen, unsere Hautober, also unsere Körperoberfläche, einmal rundum erneuert ist. Ja, die sterben immer ab irgendwie oder werden abgenutzt oder was weiß ich. Und darunter entsteht neue Haut wieder. Und so erneuert sich der Körper ständig. Die ganzen Zellen erneuern sich ständig. Du merkst es gar nicht. Das ist ein totales Wunder. Ja, du denkst immer, du hast dieselbe Haut noch wie vor 30 Jahren, 40 Jahren, wenn du so alt bist. Also wenn du noch nicht so alt bist, natürlich nicht. Aber du denkst, du hast dieselbe Haut, ne? Aber nein, die wird ständig erneuert. Ist doch krass, oder? Und so ist das auch im Geistlichen. Der neue Mensch wird ständig, da ist ein ständiger Zufluss an Leben, an Kraft. Der Geist Gottes ist eine Quelle, die ins ewige Leben quillt, in dir. Da sprudelt neues Leben immer wieder nach. Das versiegt nicht. Du wirst immer wieder erneuert. Und zwar, wozu wirst du hin erneuert? Zur Erkenntnis. Es geht um die Liebesbeziehung. Das hatten wir schon mal. Epignosis. Dieses Einswerden. Diese tiefe, gegenseitige Erkenntnis. Ja, dahin führt diese ständige Erneuerung. Mehr und mehr in diese Erkenntnis. Und zwar nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist das Bild des lebendigen Gottes. Du wirst umgestaltet in dieses Bild. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Paulus macht jetzt nochmal deutlich, dass dieses Bild Gottes nicht nur der Einzelne ist, sondern dass es die Gemeinde ist. Und diese Gemeinde besteht eben aus Griechen, Juden und Paulus bezieht das jetzt auf Beschneidung und Unbeschnittensein, das Thema, was wir hatten in Kapitel 2, wo es darum ging, dass jüdisch geprägte Irrlehrer hineingekommen sind, die gelehrt haben, ja, es muss eine Beschneidung noch geschehen. Und Paulus sagt hier, nein, in Christus sind sie schon eins. Sie sind der neue Mensch zusammengenommen. Sowohl die Griechen als auch die Juden, die Beschnittenen und die Unbeschnittenen. Jetzt fügt er noch an Barbar und Sküte, das sind so zwei Bezeichnungen für Menschen außerhalb des Römischen Reiches. Vielleicht war das eine besondere Situation in Kolosse und in den Gemeinden drumherum, Laodicea, dass hier tatsächlich Leute zum Glauben gekommen waren, die aus diesen Gebieten stammten. Barbaren haben die Griechen und Römer Leute genannt, die eine völlig fremde Sprache sprachen. Ba. Ja? So, was weiß ich, German oder was weiß ich. Ja, und alle möglichen Völker, die außerhalb des Römischen Reiches, die irgendwelche komischen Sprachen sprachen. Es waren Barbaren. Skythen sind eigentlich Reitervölker, Nomadenvölker, hauptsächlich ansässig nördlich des Schwarzen Meeres, in der heutigen Ukraine, teilweise bis nach Rumänien runter. Hier eine besondere Bezeichnung eigentlich für Völker des osteuropäischen bis schon fast in den asiatischen Raum. Und Paulus ist es anscheinend wichtig, deutlich zu machen, es sind nicht nur diese griechisch-römisch Gebildeten, ne, aus diesem griechisch-römischen Kulturumfeld, ne, sondern auch die von außerhalb als Sklaven vielleicht hineingebracht worden sind, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Auch sie gehören mit in die Gemeinde Gottes und sind Teil des neuen Menschen. Anfangs war die Mission sehr stark bezogen auf das Römische Reich, wie es auch am Anfang in Jerusalem war. Gott musste sie erst hinauspressen, damit sie auch weiter rausgegangen sind. Aber Gottes Plan war, bis zu den Enden der Erde soll das Evangelium gebracht werden. Ja, der Leib Christi gehört, da gehören alle Menschen zu, aus allen Völkern, mit allen möglichen Hintergründen, auch die Barbaren und die Skythen. Sklave, Freier, auch die Standesunterschiede spielen in Christus keine Rolle, sondern Christus alles und in allen. Und das ist so das hohe Lied, was Paulus hier in diesem Brief und Timotheus, was sie zusammen singen, dass wir sprechen vom hohe Lied der Liebe oder vom hohe Lied des Glaubens in Hebräer 11. Vielleicht ist der Kolosserbrief so das hohe Lied des Christus. Christus, alles und in allem. Christus ist alles. Wir alle zusammen sind der Leib des Christus. Und Christus ist gleichzeitig in jedem Einzelnen von uns. Und das ist etwas, was du richtig nicht begreifen kannst, nicht richtig verstehen kannst. Aber das ist der neue Mensch. Der neue Mensch ist das, was Christus in dir geschaffen hat. Dieser neue Mensch, der diese alten Dinge getötet hat und abgelegt hat und stattdessen die neuen Dinge anzieht, zu denen wir heute nicht mehr kommen werden. Werden wir uns dann nächstes Mal anziehen. Reinziehen, genau. Das ist der neue Mensch in dir. Aber es ist auch der neue Mensch, wie wir miteinander leben. Dass diese alten Dinge keinen Raum in unserer Gemeinschaft haben. Und das ist doch eine herrliche Gemeinschaft von Menschen, die miteinander leben, ohne dass es Unzucht gibt. Menschen, die sich im Griff haben, mit ihrer Sexualität so umgehen, dass es Gott wohlgefällig ist. Die nicht von Leidenschaften getrieben werden oder von bösen Begierden, die nicht habsüchtig aufeinander schielen und einander beneiden und sich gegenseitig was wegnehmen und sich vielleicht sogar dabei totschlagen. Die nicht von Zorn getrieben sind und von Jähzorn, ohne Bosheit und Lästerung und schändlichem Reden. Wunderbare Gemeinschaft, wie sie uns dann, wie gesagt, in den folgenden Versen aufgezeigt wird. Ein neuer Mensch. Nicht nur du persönlich, nicht nur dein persönlicher Weg der Heiligung, sondern auch die Reinigung und Heiligung der ganzen Gemeinde. Nicht nur du bist aufgestanden, sondern alle sind aufgestanden, als ich gesagt habe, steht mal auf. Und wenn einer nicht aufgestanden ist, habe ich gewartet. Weil sie noch ein bisschen Zeit brauchte, die Laura, musste noch irgendwas erledigen, da war die Letzte. Ich habe noch gewartet. Und das ist das, was Jesus auch sagt. Er wartet noch, bis er wiederkommt. Warum? Weil er nicht möchte, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Er nimmt sich Zeit mit dem ganzen Leib. Vielleicht denkst du, Jesus könnte schon längst wiederkommen. Ich bin bereit. Aber vielleicht ist dein Bruder noch nicht so weit. Deine Schwester. Wir sind alle als ganzer Leib dazu aufgefordert, einander darin auch zu ermutigen. Es ist Paulus hier, durch den der Heilige Geist spricht. Sein Wort geben wir einander weiter und ermutigen uns, in der Heiligung voranzuschreiten. Sodass nicht nur unser persönliches Leben geheiligt wird, sondern auch unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns neu gemacht hast, dass du den neuen Menschen in uns geschaffen hast. Wir danken dir, dass du den alten Menschen, unseren alten Menschen am Kreuz selbst getötet hast, Jesus, dich hast töten lassen an unserer Stelle. Wir danken dir, dass das wirksam ist. Das ist eine geistliche Tatsache. Wir können es nicht mit unserem Verstand ergreifen. Wir können es nur im Glauben ergreifen, erfassen, dass du für uns gestorben bist und für uns auferstanden bist. Dass unser altes, gottloses Wesen am Kreuz gestorben ist und unser neues
gottesfürchtiges, gottliebendes Wesen auferstanden ist mit dir, Jesus. Und so wollen wir aktiv werden, so wie du uns rufst, die irdischen Glieder zu töten, die irdischen Triebe zu töten, die uns, die zerstörerisch wirken, die gegen dich gerichtet sind, die, wo wir unser altes Leben drin sehen können, Jesus. Wir wollen radikal damit sein, uns davon trennen. Wir wollen es auch ablegen. Wir wollen diesen Schritt des Vertrauens tun, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir wollen Zutrauen haben zu deiner Gerechtsprechung, zu deiner Rechtfertigung. Wir wollen Zutrauen haben zu deiner Vergebung und deiner Gnade. Wir wollen Zutrauen haben, dass du unser Leben neu machst, dass du derjenige bist, der das Wollen und Vollbringen schenkst, und wollen Vertrauen darauf, auch auf deine Gebote, diese Dinge, zu denen du uns aufforderst, deine Aufforderung, wollen wir tun, Herr, wollen in deinem Willen wandeln, und hilf du uns dabei. Bitte erinnere uns durch deinen Geist an dieses Wort. Lass uns darüber nachdenken und es auch in uns wirken lassen. Und hilf du, dass dieses Wunder geschieht, dass wir tatsächlich diese Dinge ablegen können. Ich bete besonders für Geschwister hier, die ihre Not haben mit Zornausbrüchen, ja. Dass du ihnen diesen Mut gibst, dieses Vertrauen in dein Wort, es abzulegen. So wie sie vorhin aufgestanden sind, es abzulegen. Diejenigen, die ein loses Mundwerk haben, dass sie dieses Vertrauen in dich setzen und in dein Wort, dass sie es ablegen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei, diesen Schritt zu tun im Vertrauen, als geistlichen Schritt, als eine klare geistliche Entscheidung vor dir. Herr, du hast uns neu gemacht. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir wollen in diesem neuen Leben und wandeln und wollen unser Vertrauen auf dein Wort setzen. Wir wollen im Licht und in der Wahrheit leben, Jesus, und die Lüge lassen. Danke, dass du uns befähigst dazu, dein Wort nicht nur lieb zu haben, nicht nur gut zu finden, sondern es auch zu tun, Herr. Amen.